Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Elisabeth Nia, Publizistin und Journalistin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und da verantwortlich für den Bereich Demokratie stärken. Hallo Frau Nia, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Hallo, schön mal wieder bei Ihnen zu sein.
Finde ich auch schön. Und auch schön ist der oder die Musik von dem, der das hier singt. Der und der wird heute 80.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Sind Sie Reinhard May-Fan, Frau Nia?
Naja, ganz ehrlich, ich wünsche ihm alles Gute zum Geburtstag, aber wenn es so hart auf hart kommt und so um deutsche Sänger der Generation geht, bin ich ehrlicherweise eher Udo Jürgens als Reinhard May. Aber ich finde es schade, dass dieses ganze Genre so des deutschen Balladensängertums so lange so belächelt worden ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und ja, das ist ja ein hochpolitischer Mensch, der wirklich mit seinen Liedern auch Leute erreicht hat, die sonst vielleicht für Botschaften nicht erreicht worden sind. Deswegen verdient dem viel Respekt. Aber wenn die Frage ist, was ich auf einer langen Autofahrt am häufigsten höre, ist er jetzt nicht unbedingt auf der Playlist ganz oben.
Ja, interessant. Bei meinen Eltern lief das tatsächlich früher sehr oft. Ich kann deshalb sehr vieles mitsingen und freue mich immer, wenn ich diese markante Stimme höre. Aber das ist vielleicht wirklich auch so eine Prägungssache.
Also auch zweite und dritte Strophe noch. Da hört es bei mir immer auf. So.
Ja, doch, das, tatsächlich. Wegen der langen Autofahrten geht das dann ganz gut. Wir sortieren heute wie immer die Themen dieses Tages. Und gleich geht es um den ukrainischen Präsidenten. Der ist nämlich zu seiner ersten bekannten Auslandsreise seit Beginn des Kriegs aufgebrochen. Ich freue mich auf die Stunde und auf die halbe Stunde Podcast. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist auf dem Weg in die USA. Das ist so die Meldung des Morgens. So gegen 20 Uhr unserer Zeit wird US-Präsident Joe Biden ihn im Weißen Haus empfangen. Und die beiden werden unter anderem über ein Luftabwehrsystem sprechen, das die USA der Ukraine in Aussicht gestellt haben. Frau Nia, das ist die erste bekannte Auslandsreise zumindest, die der ukrainische Präsident seit Beginn des russischen Angriffskriegs macht. Was ich mich gefragt habe, Selenskyj war ja auch ohne persönliche Präsenz, ziemlich präsent bei weltpolitischen Ereignissen. Also er war oft digital zugeschaltet, zum Beispiel bei EU-Veranstaltungen. Aber er hat auch natürlich ranghohe Politikerinnen, Politiker in der Ukraine selbst empfangen. Brauchst du da diese Auslandsreise überhaupt?
Ich glaube, das ist auch sehr stark ein Signal an die eigene Bevölkerung. Man muss ja sehen, also wie sehr die ukrainische Bevölkerung im Moment leidet. Also es gab ja jetzt wieder sehr schwere Luftangriffe auf Kiew, wo die Luftabwehrsysteme auch nur teilweise funktioniert haben. Andere Städte haben wirklich Tage, teilweise wochenlang keine Elektrizität. Das ist schon ein extrem harter Winter. Und diese Geste, auch jetzt wieder mit etwas, was man vorher so nicht gesehen hat, zu zeigen, wir lassen uns nicht unterkriegen, das zeigt ja auch, ich kann mobil sein, ich kann, ohne dass ja hier irgendwelche russischen Scharfschützen mich ernsthaft gefährden können oder umbringen können, kann ich mich aus dem Land bewegen und wieder zurück. Und wir werden von der internationalen Weltgemeinschaft nicht vergessen. Ich glaube, das ist alles auch extrem wichtig, gerade um den Durchhaltewillen der eigenen Bevölkerung zu stärken. Und ja, und natürlich, dass Biden das in diesem Moment macht, ist auch nochmal, glaube ich, so ein Wake-up-Call an die Europäer. Wir werden jetzt demnächst ja auch wieder diesen Jahrestag, 6. Januar, haben. Und mir zumindest geht es immer so, dass ich
das dann in dem Moment des Sturms aufs Kapitol.
Des Sturms aufs Kapitol und vielleicht auch so die Erinnerung, wie fragil die amerikanische Demokratie ist, vielleicht auch die Demokratie weltweit und wie, in was für einer Situation wir eigentlich wären, wenn Biden die Wahl nicht gewonnen hätte. Da ja Donald Trump eine ganz andere Haltung zu Putin hat, eine viel freundlicher auf den russischen Regierungschef schaut und mit Sicherheit die Ukraine nicht so unterstützt hätte.
Ich finde auch interessant, Ihren Blick, dass das eben auch dieses Signal nach innen ist, weil ich weiß noch in den ersten Kriegstagen, da war Selenskyj ja tatsächlich auch in den sozialen Medien eigentlich dauerpräsent und da hatte ich immer das Gefühl, er muss da jetzt bleiben, weil er eben vor Ort erstmal die Lage klären muss. Also das hat sich dann doch entwickelt und wir schalten jetzt auch nochmal zu unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann, um eben auch diese Perspektive noch mit einzubeziehen. Herr Kellermann, was sagen Sie denn zu dieser ersten bekannten Auslandsreise? Auslandsreise. Wieso reist Selenskyj da jetzt in? Womöglich hätte er ja das Hilfspaket oder eben dieses Luftabwehrsystem, von dem ja dann die Rede auch sein soll. Womöglich hätte er das ja eben auch so erhalten.
Ja, einige ganz wichtige Punkte hat Frau Nier ja schon genannt. Das Signal an die eigene Bevölkerung, wir sind nicht isoliert, wir haben hier hohe Opferzahlen zu beklagen. Das Ganze ist sehr, sehr schmerzhaft für uns, dass wir uns verteidigen. Aber wir stehen nicht alleine da, das motiviert. Das andere hat Frau Nier auch schon ein bisschen angesprochen, die Sache, wie sieht es in den USA aus? Da gibt es ja auch nicht nur Freunde der Hilfe der Ukraine, vor allem bei den Republikanern. Diese Stimmen sind ein bisschen schwächer geworden in den vergangenen Wochen. Ich nehme mal an, dass es mit den Midterm-Wahlen zusammenhängt, wo diese Fraktion nicht so gut abgeschnitten hat. Sie deckt sich ein bisschen mit den Trump-Anhängern und mit ihm verbundenen Politikern. Deswegen, aber auch trotzdem ist es wichtig für Selenskyj hier auch in diese skeptischeren Stimmen hinein zu sprechen und sie auf seine Seite zu ziehen. Nach dem Hilfspaket, das sicherlich auch so gekommen wäre, denke ich jetzt, ist er immer vor dem Hilfspaket und das Parlament in den USA debattiert jetzt auch über das kommende Jahr, wie viel soll die Ukraine da insgesamt bekommen, zumindest als Rahmen, der mal im Haushalt abgesteckt ist, und da geht es um zig Milliarden US-Dollar, noch mehr als in diesem Jahr. Und das ist schon wichtig, wenn er da vor Ort ist.
Und Frau Nier, Sie haben gerade selber schon erwähnt, dass es schon auch als Signal an Europa zu sehen ist. Ich habe mich schon auch gefragt, warum reist er jetzt in die USA und nicht zum Beispiel in die EU? Also reisetechnisch wäre das ja logistisch deutlich einfacher gewesen. Und immerhin ist die Ukraine ja jetzt auch offizieller EU-Beitrittskandidat. Also warum nicht die EU? Ist das schon auch so ein Abwatschen?
Naja, die Unterstützung durch die Vereinigten Staaten ist ganz klar größer und vor allem auch zu Anfang viel entschiedener gewesen und hat damit auch den Europäern eigentlich erst dieses Handeln in der Form ermöglicht. Und deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, Stichwort nochmal eigene Bevölkerung, es hat auch einen ganz anderen Klang und vielleicht auch diese Generation. Also Joe Biden ist ja ein ziemlich alter Präsident, so geht auf die 90 zu langsam. Und das spielt ja jetzt auch im internen Wahlkampf in den USA eine gewisse Rolle. Aber gleichzeitig ist aus europäischer Sicht jemand, der nicht so stark noch so den Kalten Krieg persönlich miterlebt hätte, mit einem Außenminister, der in Paris sozialisiert ist. Also gäbe es da nicht diesen starken europäischen Link, wäre es vielleicht alles noch schwieriger. Also die Europäer sollten sich nicht beschweren, ist total nachvollziehbar, dass Washington die Priorität ist.
Und Herr Kellermann, Russlands Präsident Putin möchte heute seine militärischen Ziele für 2023 festlegen. Und jetzt wird natürlich auch genau beobachtet, wie er oder wie eben allgemein Russland auf Selenskyjs Besuch in den USA reagiert. Gibt es da schon Reaktionen?
Ja, es gibt einige Reaktionen, noch nicht besonders aussagekräftig. Aber der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat gesagt, das Ganze werde ja nichts helfen, das werde nichts Gutes bewirken. Und die Vorsitzende des Föderationsrats, Valentina Matwienko, hat das ein bisschen ausgeführt, was er damit wohl meint. Nämlich, dass die Vereinigten Staaten Selenskyj wohl nicht zu Verhandlungen irgendwie zwingen werden. Das ist also das, was positiv herauskommen könnte aus Sicht Russlands. Damit ist mein Moskau aber immer Verhandlungen, wie es dort heißt in dem Sprachgebrauch, die neuen Realitäten berücksichtigend. Und das sind eben die Gebietsgewinne in Anführungszeichen aus russischer Sicht und auch diese Annexionen, diese neuen, die Russland da durchgeführt hat. Das alles soll die Ukraine quasi erstmal schlucken und dann sei man also zu Verhandlungen bereit. Und dazu werden die USA tatsächlich Selenskyj nicht zwingen. Das ist jetzt schon ganz klar. Es ist ja viel mehr vereinbart oder es ist durchgesickert und auch schon bestätigt, dass die Lieferung von Patriot auf US-amerikanischem Englisch verkündet werden soll, also von Flugabwehrraketen. Und das wurde schon vorher kritisiert übrigens, als es diese Meldungen gab, dass das passieren könnte. Das wurde schon vorher kritisiert in Russland, dass das eben unabsehbare Folgen haben könnte. Also eine Warnung an die USA, an die sich Joe Biden aber nicht hält. Er macht deutlich, wir lassen uns hier nicht einschüchtern.
Frau Nia, Sie haben vor kurzem einen Ausschnitt aus einem Interview mit dem grünen Chef Omid Nuripur geteilt, das er dem Tagesspiegel gegeben hat. Da hat er von den Anforderungen an ihn als Politiker erzählt und er hat auch davon erzählt, dass er eben nach seiner Corona-Infektion mehrere Monate unter Long-Covid-Symptomen gelitten habe und wie schwer es eben war, mit dieser Krankheit im Nacken inhaltlich wirklich den Anforderungen an ihn als Politiker gerecht zu werden. Und er scheint sogar über einen Rücktritt nachgedacht zu haben, weil er eben das Gefühl hatte, diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden zu können. Warum fanden Sie diesen Artikel so bemerkenswert?
Ja, ich finde, das zeigt doch irgendwie die Unbarmherzigkeit des politischen Systems. Nicht, dass man mit wenig Schlaf auskommen muss, das ist in vielen Berufen so. Aber ich finde es besonders hart, dass es nicht möglich ist, über Krankheiten zu sprechen. Also der Parteivorsitzende Omid Nuripur, Parteivorsitzende der Grünen, hat ja gesagt, also er hätte sich da durch den Tag geschleppt, hätte starke Schwindelgefühle gehabt und hätte gedacht, das kann er aber auf keinen Fall zugeben, weil diese Schwäche ausgenutzt wird. Und das ist so ein Thema, das ich wirklich so in meinen über 20 Jahren als politische Berichterstattung, ist mir das sehr, sehr oft begegnet. Diese bekannten Fälle sind Helmut Kohl, Horst Seehofer als, glaube ich, damals war Innenminister oder bayerischer Ministerpräsident, die alle schwere OPs hatten und das verharmlost haben. Und man kriegt dann immer im Nachhinein mit, dass da doch irgendwas Gravierendes war. Und was ist das für ein unbarmherziges System, das das nicht ermöglicht? Und welche Signale senden wir damit an Menschen, die sich vorstellen können, in die Politik zu gehen und davon abschrecken lassen? Und mich beschäftigt das insofern, als ich glaube, dass in Deutschland viele Journalisten über die Jahre sehr gut darin gewesen sind, diese Missstände zu beschreiben. Also man weiß eigentlich relativ viel als politisch interessierter Mensch, konnte tolle Bücher lesen, weiß nicht, Horan Knau, Peter Dausend, Alleiner kannst du gar nicht sein. Oder viele kennen den Reporter Jürgen Leinemann, der da auch tolle Bücher und andere Sachen geschrieben hat. Also analytisch ist viel bekannt. Was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist so die Vision, wie sollte denn eigentlich ein politisches System aussehen, in das wir alle gerne gehen würden? Also wie wäre die bessere Politik? Also wo auch so ein Thema Mental Health, da reden junge Menschen heutzutage viel selbstverständlicher drüber als ältere, wo das auch eine normale Krankheit ist für Politiker, das nicht tabuisiert wird, man Schwächen zeigen kann. Also wäre die Demokratie nicht ein viel schönerer Ort und hätten wir nicht am Ende auch bessere politische Ergebnisse? Wenn der Politikerberuf ein schöner und angesehener Beruf wäre und nicht nur so vergeben würde nach dem Motto, die Harten kommen in den Garten. Das ist so ein Thema, wie kommt man da hin? Was ist nicht nur die Problemanalyse, sondern was können auch die konkreten Schritte sein? Da machen wir als Stiftung auch was, aber das ist eben, also es ist auch was Journalistisches, was mich analytisch umtreibt und beschäftigt.
Und Sie haben gerade gesagt, Sie machen als Stiftung was? Sie haben ein konkretes Projekt gestartet, Beruf Politik heißt das, Beruf Doppelpunkt Politik. Kann ich mir das dann als eine Art Ideenwerkstatt oder Mentoring-Programm vorstellen, wo Sie eben junge politikinteressierte Menschen, die vielleicht über eine politische Karriere nachdenken, an die Hand nehmen? Oder was möchten Sie da machen?
Ja, das machen wir auch zum Beispiel mit Workshops. Da hatten wir kürzlich einen Workshop für Menschen, die sich vorstellen können, in die Kommunalpolitik zu gehen oder Wissenschaftler, die sich vorstellen können, zu wechseln. Demnächst wird es um Alleinerziehende gehen im März. Da kann man sich auch noch bewerben. Das ist aber nur ein Teil. Eigentlich wollen wir gerne auch so ein bisschen ein Ökosystem sein, in dem unterschiedliche Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, zusammenzukommen. Es gibt ja einige Initiativen. Eine heißt zum Beispiel Joint Politics, eine andere Brand New Bundestag. Und ich habe so in den letzten Monaten gelernt, dass es wirklich ein riesiger Trend ist weltweit. Überall entstehen neue Akademien, Angebote für Menschen, die in die Politik wollen, aber nicht unbedingt auf den klassischen Wegen über die Parteien und versuchen, das neu zu erfinden. Das ist so ein bisschen so wie bei Boris Becker, als der damals angefangen hat, Tennis zu spielen, haben in Deutschland viele Leute Tennis gespielt. Und ich glaube, jetzt seit so einzelne Politiker wie meinetwegen Alexandria Octavio-Cortez in den USA, demokratische junge, sehr viel beobachtete Abgeordnete, sehr eloquent, auf einem nicht typischen Weg mit Graswurzelfinanzierung den Weg in den Kongress geschafft hat, hat das viele andere inspiriert. Und wir sind ein bisschen Teil da, glaube ich, so einer globalen Bewegung und versuchen da eben auch mit einem Projekt einerseits Leute zu ermutigen, andererseits aber auch so ein bisschen den Diskurs zu stärken darüber, wie müsste eigentlich so ein politisches System aussehen, das ein bisschen menschenfreundlicher wäre, zum Beispiel mit einer anderen Fehlerkultur.
Ich habe den Eindruck, dass sich auch was ändert. Ich meine, der Bundestag ist ja so jung wie nie, gerade ist als Nachfolgerin für Heiko Maas, der sein Mandat zum Ende des Jahres niederlegt, die 22-jährige Emily Fons in den Bundestag nachgerückt oder wird nachrücken. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass da die jüngere Generation auch einen anderen Ton setzt. Sie haben es angesprochen mit so Dingen wie mentaler Gesundheit. Gleichzeitig sehe ich aber auch diese junge Generation, die rund um die Uhr online ist, die in den sozialen Medien ganz, ganz, ganz viele Inhalte teilt, da auch noch mal viel mehr trennen muss zwischen was ist privat, was ist beruflich. Und das betrifft natürlich nicht nur die jüngere Generation. Ne? Robert Habeck ist auch von Twitter weggegangen, weil er gesagt hat, das ist mir too much. Aber da frage ich mich, ob das dann nicht eigentlich unmöglich ist, da auch einen neuen Ton zu setzen, weil die Herausforderungen eben dann an anderer Stelle so viel größer werden.
Ja, also ich finde es genau, wie Sie beschreiben. Also es sind simultane Prozesse. Einerseits gibt es auch mehr Schutz. Man sieht zum Beispiel kaum noch die klassische Home-Story. Also Politiker fühlen sich nicht mehr verpflichtet zu zeigen, wie sie dann am Sonntagmorgen ihren Kindern das Nutella-Brot streichen oder Plätzchen backen. Oder wenn, dann sehr ausgewählt und dosiert.
Obwohl gerade ist im Spiegel ein Porträt über Peter Altmaier erschienen, das eigentlich ausdrücklich keine Home-Story war, aber wo dann doch sein Bücherregal beschrieben wurde.
Das fand ich auch ganz schrecklich. Das war tatsächlich auch einer der Gründe, also warum das Thema vielleicht in dieser Woche liegt. Das war zwar sicher auch amüsant zu lesen, hat aber ihn als ehemaligen Minister auf eine wirklich unangenehme Weise bloßgestellt und so billigen Voyeurismus über seine Körperlichkeit und so auch enthalten. Wo ich auch nochmal dachte, auch ein Indiz dafür, was Politiker so mitmachen müssen, auch wenn Altmaier natürlich Profi ist und hätte wissen müssen, worauf er sich einlässt, wenn er da einem Spiegeljournalisten so ausführlich von sich erzählt. Da muss man auch immer damit leben, dass das geschrieben wird. Trotzdem war das, fand ich das unangenehm. Für mich kein Beispiel für erstrebenswerten Journalismus. Ich glaube, es kommt wirklich auch im Journalismus auf die Geisteshaltung an, wenn wir die Politik. Das heißt nicht, dass man weniger hart recherchieren soll und wir weniger investigativen Journalismus brauchen. Ganz im Gegenteil, das gar nicht. Aber so bei der Porträtschreiberei oder so ist vielleicht einfach öfter mal so die Geisteshaltung angesetzt, dass jemand es auch gut gemeint haben könnte. Also per se der ganzen politischen Kaste grundsätzlich immer die fieseste Motivation von allen möglichen zu unterstellen und immer gleich so mit der Erwartung ranzugehen, dass Politik per se ein dreckiges Geschäft ist und Taten nicht durch Idealismus, sondern durch eher im Zweifel eher durch Gier irgendwie zu erklären sind. Das bildet die Politik nicht so ab, wie ich sie zum Beispiel so in den letzten 20, fast 30 Jahren erlebt habe.
Es gab ein zweistündiges Spezial auf dem Fernsehsender Sat.1 zu Boris Becker, dem ehemaligen Tennisstar, der nach seiner Haftstrafe, die er in Großbritannien abgesessen hat, jetzt wieder frei und zurück in Deutschland ist. Ich muss zugeben, ich habe bewusst nicht eingeschaltet, als das Interview lief. Ich habe mir heute Morgen nur Auszüge angeschaut, weil ich es absurd finde, wie man einem Prominenten 500.000 Euro dafür zahlen kann, dass er über sein Leben und seine Straftaten ausgefragt wird. Ich finde, da idealisiert man so einen einzigen Profisportler, gibt ihm Sendezeit, die man, ja, ich sag's so hart, auch anders verwenden könnte. Wie geht es Ihnen da, Frau Nia?
Ach, im Zweifel hat das Publikum immer recht. Und wenn so, ich finde es eher erstaunlich, wenn so viele Menschen das sehen wollen. Mir tut das weh, das anzugucken. Bin ja auch noch ein bisschen älter, also kann mich auch an seine Wimbledon-Zeit und diese ganze Begeisterung wirklich noch sehr gut erinnern. Auch wenn ich nie Tennis gespielt habe, das ist halt doch so ein gefallener Engel. Und ja, also ich finde es, vielleicht haben manche Leute da auch so eine schaurige Form von Voyeurismus. Mir gefällt es überhaupt nicht, aber ich finde es trotzdem legitim, das auszustrahlen, wenn er das machen will, wenn das Publikum das sehen will.
Ich bin gerade an Ihrer Formulierung der gefallene Engel hängen geblieben. Da haben wir heute tatsächlich in der Redaktionssitzung auch ziemlich drüber diskutiert, inwiefern ja solche Heldenvokabeln zutreffend sind. Ich meine, unbenommen, er ist ein Weltstar gewesen, aber er ist eben jetzt auch ein Mann, der Straftaten begangen hat, der Steuern hinterzogen hat, der auch in seinem Insolvenzverfahren Millionen verschwiegen hat. Und kann man da wirklich von gefallenem Engel sprechen?
Nee, das stimmt. Der ist auf jeden Fall beides. Weswegen ich ihn so ein bisschen in Schutz nehmen würde, ist, dass ich denke, also die Taten sind ja nicht zu verharmlosen, aber warum ist es eigentlich so, dass Menschen, die so intensiv Sport machen, immer wieder sich dann wirklich als so lebensuntüchtig in anderen Bereichen oder auch so Popstars oder so? Also es scheint ja so zu sein, dass wenn man so zwischen, in diesem kritischen Alter zwischen, weiß nicht, 12 und 20 wirklich sein ganzes Leben lang dann so einer Sache verschreibt, immer betreut ist von Profibetreuern, abgeschirmt wird von der Realität, dass es doch so Lebenserfahrungen gibt, die man in der Jugend machen muss, die sehr schwer irgendwie später nachzuholen sind und dass dann so Menschen doch irgendwie so ein bisschen unfähig durchs Leben stolpern. Ich glaube, wenn man Boris Becker früher erlebt hat, war ihm bestimmt nicht in die Wiege gelegt, da so mit krimineller Energie durch die Gegend zu laufen, sondern der war ganz offensichtlich von vielen Dingen in seinem Leben überfordert. Man muss mit solchen Superreichen da auch nicht übermäßig viel Mitleid haben, aber gefallener Engel sollte diese Tragik ausdrücken, die man, glaube ich, auch immer so im Kopf hat, wenn man ihm zuschaut.
Mich hat auch ja, nicht so kalt gelassen, wie der Moderator Steven Gätchen das Interview angekündigt hat. Der hat gesagt, das wird das Ehrlichste, das Boris Becker je gegeben hat. Dabei ist doch klar, und das wird auch in dem Interview klar, das ist ein inszeniertes Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich auch duzen sogar. Also da fehlt mir dann auch diese journalistische Distanz, wo der Interviewte eben nur das sagt, was er sagen will. Und ich meine, nach allem, was ich darüber jetzt davon gesehen habe und auch in den Zusammenfassungen gelesen hat, hat er eben nicht diese große Frage beantwortet, was ist denn da mit mir los gewesen, sozusagen. Die eben alle stellen, die auch Steven Gätchen gestellt hat, aber eben, ja, wo Boris Becker dann eher ausflüchtend geantwortet hat. Ja, ich bleib dabei. Ich finde, dann muss man so ein Gespräch nicht führen, weil man gibt da einem Menschen eine Plattform, bei dem klar ist, der macht das für das Geld.
Ja, das stimmt. Es wäre vielleicht eine andere Frage im öffentlich-rechtlichen Programm. Da würde ich dann vielleicht auch anders darüber urteilen. Das ist eine große Debatte was sollen Gebührenzahler finanzieren und was nicht. Da würde ich das auch anders, also ganz klar anders beurteilen. In dem Fall würde ich eher sagen, wenn das seinen Markt findet. Aber wenn die Frage ist, war das ein journalistisch gut geführtes Interview, würde ich auch sagen, ganz klar nein. Also auch ein Grund, weswegen ich mir das nicht angucke. Es war auf jeden Fall überverkauft, es war voyeuristisch und es war auch noch nicht mal gut und erfolgreich in dem Sinne, dass der jetzt besondere Skills gehabt hätte, Dinge herauszufinden, die man sonst nicht erfahren hätte. Das ist ja auch so ein journalistisches Kriterium, so, ne? Also wie jemand so sein Handwerkszeug einsetzt, wem sage ich das? Und ich habe da sehr oft gehört, nur nein, dazu kann ich nichts sagen. Meine Freundin sitzt zwar hier und ja, dann diese voyeuristischen Fragen. Er hatte, glaube ich, erwartet, dass sie ihr da vor laufenden Kameras einen Antrag macht. Und dann sitzt seine Freundin daneben und sagt, ich soll zu meinem Privatleben nichts erzählen. Also da gab es bestimmt viel Enttäuschung auch bei Zuschauern. Das könnte ich verstehen.
Das haben auch nicht so viele eingeschaltet, wie Sat.1 gehofft hatte. Also Sie haben ja zu Beginn gesagt, das Publikum entscheidet, was es interessiert. Hat es getan. Also es hat tatsächlich eine Quote gegeben. Es haben ungefähr 1,5 Millionen Menschen das Interview angeschaut, ungefähr 5% Marktanteil. Aber bei Bares für Rares im ZDF, was immerhin ja regelmäßig läuft, eine bekannte Sendung ist, haben mehr als 4 Millionen zugeschaut. Also ist ja noch nicht mal das Publikumsinteresse so groß offenbar.
Na, vielleicht hat er dann jetzt endlich mal seine Ruhe. Kann man nur hoffen, dass er dann irgendwie für sich eine gute andere Rollenbeschreibung findet. Er ist ja irgendwie öffentliche Figur so lange gewesen und das ist natürlich auch das, was er am besten kann.
Ich freue mich sehr, dass Elisabeth Nier einen Überraschungsgast mitgebracht hat. Hier ist nämlich gerade die Studiotür aufgegangen und ich begrüße ganz herzlich unseren Überraschungsgast. Ah, perfekt, Sie sind Radioprofi, Sie haben direkt die Kopfhörer aufgezogen. Jetzt habe ich hier mal direkt auch Ihr Mikrofon angemacht und ich sage erstmal Hallo, bitte sagen Sie noch nicht, wer Sie sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Also das ist eine, Sie hören es schon, eine Überraschungsgästin. Und Frau Nier, ich würde Sie bitten, Ihre Gästin einmal vorzustellen.
Ja, das mache ich gerne. Neben mir zu meiner Linken sitzt jetzt Emma de Bordet. Emma ist Finalistin beim Wettbewerb Jugend debattiert, ist auch gerade Praktikantin bei uns bei der Hertie-Stiftung. Also eine junge Frau, die besonders gut reden kann. Wenn man da also im Finale das schafft, dann hat man sich in einem großen Wettbewerb mit 200.000 Jugendlichen ungefähr durchgesetzt, wow. Die so von Schulfinale, Landes-, Regionalfinale dann so am Ende da im Bundesfinale stehen. Das ist also ein bisschen wie Leistungssport. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Latte zu hoch gelegt, Emma. Aber der Grund, warum ich das toll finde, dass du mitgekommen bist, ist eigentlich, dass einfach auch ein Lebensthema von mir ist, so der jüngeren Generation zu versuchen, eine Stimme zu geben. Generationengerechtigkeit hat mich als Journalistin immer begleitet. Wir machen bei der Hertie-Stiftung ganz viel mit Jugendlichen. Mit die erste Sache, die ich gemacht habe vor 3 Jahren, war ein Jugendbeirat einzurichten an meinem zweiten Arbeitstag. Und da war Emma eben auch von Beginn an dabei. Und wenn wir Sachen wissen wollen, wie zum Beispiel, welche Influencer finden eigentlich die 18-Jährigen toll, dann fragen wir unseren Jugendbeirat. Da kommen dann 20 Namen, von denen ich, wenn es hochkommt, 2 selber schon mal gehört habe. Aber wir versuchen immer viel von der Generation zu lernen.
Ja, dann sage ich nochmal herzlich willkommen, Emma. Und Können Sie einmal beschreiben, was sind denn so Themen, die Sie da gerade beschäftigen? Also gut, beim Debattierwettbewerb, da wird wahrscheinlich ja eins vorgegeben, aber wenn Sie eins wählen dürften, welches würden Sie wählen?
Beim Debattieren? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also wir sind auch gerade dabei, ich bin ja mittlerweile schon Alumna vom Wettbewerb und ich bin auch dabei, die Wettbewerbsthemen für die nächste Saison mit auszuwählen. Und das ist eigentlich immer sehr spannend, wenn man muss ja probieren, Themen zu finden, die sowohl Pro und Contra auch gut vertreten können. Und im Endeffekt sind das dann oft Themen, die gerade in Deutschland debattiert werden, wo man auch direkt die Lösungsansätze gut vergleichen kann, Maßnahmen, Verhältnismäßigkeiten prüfen. Genau, also möglichst konkret. Also ich habe zum Beispiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, über Lebensmittelverschwendung einmal zu diskutieren, ob Supermärkte dazu verpflichtet werden sollten, die abgelaufenen Lebensmittel zu verschenken. Und ich war kontra und ich dachte mir, oh Gott, was soll ich denn dagegen sagen? Aber genau so einen Perspektivwechsel bringt einem enorm viel.
Ja, spannend. Und wenn Sie antreten oder wenn Sie auch im Jugendbeirat aktiv sind, haben Sie das Gefühl, dass da Ihre Stimme was zählt? Oder haben Sie manchmal, weil es war ja jetzt gerade Thema, so dieses, wer wird gehört, wer bekommt das Wort? Sie haben jetzt das Wort. Also werden Sie da genug gehört?
Also ich habe das große Privileg gehabt, in den letzten Jahren unglaublich viele positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu haben und positive Demokratiekontakte. Und genau das ist es auch im Endeffekt, was einen motiviert, sich dann einzubringen, Themen zu diskutieren, auch im Jugendbeirat die Stiftung zu beraten, die Sicht der jungen Menschen zu vertreten und mit einzubringen. Und dadurch, dass ich schon so viel die Möglichkeit hatte und auch wirkliche Ergebnisse gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass meine Stimme auf jeden Fall zählt. Merke aber auch im Freundeskreis, dass bei Leuten, die das vielleicht noch nicht so oft haben oder nicht so viel Plattformen gefunden haben, da auch die Politikverdrossenheit teilweise schon viel größer ist.
Also das ist ja so eine beängstigende Entwicklung. Früher hätte man immer gesagt, die Jugend ist besonders demokratiebegeistert oder hat auch ein großes Zutrauen in die Demokratie. Aktuelle Umfragen zeigen aber, dass es genau andersrum ist. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen dran, dass die Jungen einfach weniger sind. Dass also meine Generation, die Babyboomer, konnten sich viele Dinge einfach noch qua Mehrheit, qua Masse sozusagen erkämpfen. Wir waren so viele, dass wir immer wussten, wir sind bei Wahlen oder wo auch immer in der Mehrheit, hatte auch ein paar Nachteile, natürlich mehr Konkurrenz und Ressourcen in unserer Generation. Die Jüngeren, ihr müsst ja eigentlich Allianzen mit den Älteren schließen. Und das macht es wahrscheinlich nochmal schwieriger, einerseits so gehört zu werden und andererseits aber auch zu wissen, also ganz nur wir allein gegen die anderen werden auch nicht alles schaffen.
Was sind denn Themen, die Sie da gerade ganz persönlich auch beschäftigen?
Ja, also jetzt vielleicht gerade mal nochmal in Bezug auf den demografischen Wandel ist natürlich sowas wie Wahlen ab 16 auf Bundestagsebene ein unglaublich großes Thema, wo man sich schon fragt, wann kommt denn da nicht nur das Zeichen, sondern auch irgendwie eine wirkliche Verständnis dafür, dass politische Bildung und politische Teilhabe total eng miteinander zusammenhängen. Für mich sind das, also weil ich mich auch viel in meinem ehrenamtlichen Engagement mit Partizipation beschäftige, sind das viel irgendwie niedrigschwellige Partizipationsformate zu finden, um möglichst alle mit einzubeziehen und zu zeigen, Politik ist nicht nur etwas für Leute, die studiert haben und irgendwie schon 10 Jahre als Juristen gearbeitet haben, sondern eben auch ganz konkret, wenn ich merke, irgendwie die Fahrradwege bei mir im Bezirk sind blöd, kann ich mich da an die Bezirksverordnetenversammlung wenden, jetzt in Berlin. Und das sind irgendwie so Themen bei mir, wo ich merke, einfach Zugang zu Politik schaffen.
Also wir wünschen uns einfach, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, auch für junge Leute einfach das zu üben. Also zum Beispiel, du warst ja, glaube ich, auch Schulsprecherin. Das ist so ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass Schulen sagen, okay, ihr könnt jetzt irgendwie einen Beirat machen oder ein Gremium irgendwas mitbestimmen. Das ist jetzt euer Ding, macht das mal. Und dass man sowas auch lernen muss, dass man auch als Schüler erstmal lernen muss, wie geht eine Sitzung, Tagesordnung, was weiß ich. Man braucht das vielleicht nicht alles immer formalisieren, aber Schüler wirklich auch in der Schule entscheiden zu lassen, ist ein großes Thema, glaube ich. Wir sagen immer, wir leben in der Demokratie tatsächlich. Ist ja aber nur ein kleiner Teil unseres Lebens demokratisch organisiert. Weder die Arbeitswelt noch die Schule noch die Familie funktionieren immer demokratisch. Und ich glaube, gerade die Schule lässt durchaus Raum, Schule, Demokratie nicht nur theoretisch kennenzulernen und zu wissen, wie der Bundespräsident gewählt wird, sondern auch praktisch zu üben. Und da sind wir gern dabei. Und ich glaube, ihr so als Jugendbeirat habt dazu auch viele gute Ideen entwickelt.
Definitiv.
Eine Sache interessiert mich noch, Emma de Bourdet. Mhm. Was haben Sie denn in letzter Zeit vielleicht von Frau Nia gelernt oder eben von der Generation, aus der Frau Nia kommt?
Jetzt hier mal die Karten auf den Tisch.
Eine okay. sehr, sehr spannende Frage. Also ich habe jetzt schon 3 Monate mein Praktikum gemacht und ich glaube, was man so lernt, ist einfach viel mehr noch einzuschätzen, welche Player gibt es denn so im politischen Alltag und nicht nur in der Politik als Institution, sondern auch Stiftungen, wie die Hertie-Stiftung sie ist, Journalismus, wie sich das alles so aufeinander bezieht. Und alleine, wenn wir irgendwie Veranstaltungen bei uns haben und dann dieses Netzwerken ist, glaube ich, was ich von Elisabeth total viel auch gelernt habe, dass man sich einfach irgendwie immer, wenn man mit den richtigen Leuten redet und da was probiert und positiv irgendwie auch gestaltet und auch wenn man irgendwie viel Frust teilweise erleben muss und es hohe Schwellen gibt, dass man einfach, wenn man dranbleibt, weitermacht und dann total tolle Sachen und total tolle Positionen erreichen kann, indem man eine unglaubliche Wirkmacht auch hat.
Und andersrum? Was haben Sie von Emma de Bourdais gelernt?
Ja, also ich lerne also am meisten wirklich von den Jugendlichen immer über Medien und Kommunikation, so ganz praktisch. Ne? Das ist das, was bei unseren Projekten immer einfließt. Ansonsten, auch bei vielen Themen anders auf die Welt zu gucken. Also ich glaube zum Beispiel, dass meine Tochter ist 16, da kriege ich auch viel davon mit, aber diese ganze Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit, Gender, LGBTQ-Debatten und so weiter, das wird von Menschen unter 25 ganz anders eingefordert als von Älteren. Ich habe da einen intellektuellen Zugang und ich verstehe vieles, habe mich auch als Berichterstatterin damit beschäftigt und habe aber oft bei gerade Teenagern das Gefühl, die gucken uns an und sagen, also wir verstehen überhaupt nicht das Problem und beobachten das kopfschüttelnd, wie Ältere da reden. Und ich glaube, das ist so ein gesellschaftlicher Wandel. Das dauert noch ein bisschen, aber das wird sich durchfressen. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis sich da wirklich in der Mehrheit auch was ändert. Nur so als ein Beispiel. Und da würden mir bestimmt noch andere Themen einfallen. Klima auch.
Frau Nia, sind Sie schon mal beim Schwarzfahren erwischt worden?
Ja.
Wann?
Also, mir ist das schon mal in Berlin passiert. Ich erinnere mich aber auch einmal in meiner Studentenzeit, wo mir das sehr unangenehm war. In Berlin, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich sogar ein Ticket gezogen und das war aber irgendwie falsch. Ich glaube, ich hatte ein S-Bahn-Ticket gekauft und nicht dran gedacht, dass man das entwerten muss, weil ich normalerweise Tram fahre und man das da nicht machen muss. Und hatte dann eins vorzuzeigen und da hat der Kontrolleur sich aber nicht erweichen lassen und formal war im Recht. Ich fand es trotzdem nur so halb in Ordnung.
Weil Sie hatten ja ein Ticket gekauft. Ja.
Genau.
Ich nehme aber an, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben, dass dann da so ein Bußgeldbescheid kam und dass Sie dann eben brav gezahlt haben. Wer das aber hier in Deutschland nicht tut oder nicht kann, der muss ins Gefängnis. Und das zum Teil sogar relativ lang. Das heißt Ersatzfreiheitsstrafe. Und wer zum Beispiel zu 30 Tagessätzen zu einem bestimmten Betrag verurteilt wurde, egal jetzt wie hoch der Betrag ist, und das dann nicht zahlt oder zahlen kann, der muss stattdessen für 30 Tage ins Gefängnis. So ist die derzeitige Regelung. Und das ist schon länger in der Kritik und Bundesjustizminister Marco Buschmann will das jetzt ändern und diese Ersatzfreiheitsstrafe halbieren. Also wenn man dann zu 30 Tagessätzen verurteilt ist, dann eben nur noch 15 Tage ins Gefängnis. Richtig so, Frau Nia?
Tja, so halb. Also ich finde es total richtig, dass er das Thema angeht, ob ein Unrecht oder ein schlechtes Gesetz dadurch besser wird, dass man das Strafmaß halbiert. Das scheint mir doch so ein bisschen unausgegorenes Vorgehen zu sein. Wenn das Thema in der Sache falsch ist, muss man es auch grundsätzlich angehen. Aber das Problem anzugehen, das ist deswegen richtig, weil es wirklich nicht sein kann, dass wir immer behaupten, vor Gesetz wären alle gleich und dann aber doch diejenigen mit wenig Geld ein bisschen weniger gleich sind, nämlich weil sie solche Strafen dann nicht bezahlen können, ins Gefängnis kommen. Also unsere Gefängnisse sind voll, will ich nicht sagen, aber haben einen hohen Anteil von Personen, die wegen solchen Bagatelldelikten dann sitzen. Ich glaube, es sind ungefähr 100.000 Menschen pro Jahr. Die Zahl nimmt auch nicht ab, obwohl andere Haftstrafen weniger verhängt werden als früher, weil es doch eben wirklich ein maßgeblicher Eingriff in die Freiheit ist. Und das ist gleich aus mehreren Gründen falsch. Es ist nach so sozialen Gerechtigkeitskriterien falsch. Es ist aber selbst, wenn man so von einer harten, konservativen Seite kommt und sagt, irgendwie Unrecht muss bestraft werden oder Rechtsstaat muss konsequent sein, selbst dann sollte man das abwägen, ob nicht auch die Gefahr, dass Menschen im Gefängnis überhaupt erst kriminalisiert werden, dass Menschen, die einen Ladendiebstahl gemacht haben oder schwarz gefahren sind, dann mit wirklich schweren Straftätern in Kontakt kommen, möglicherweise da erst in problematische Milieus hineingezogen werden. Ob das nicht auch unter dem Gesichtspunkt, wir wollen die Kriminalität möglichst klein halten in Deutschland, fragwürdig ist. Also ich bin total für die Reform, aber ob die Halbierung des Strafmaßes richtig ist, I don't know.
Jetzt geht es ja unter anderem auch darum, dass so ein Aufenthalt im Gefängnis den Staat bzw. den Steuerzahler, die Steuerzahlerin ziemlich viel kostet, weil die Menschen dort ja verpflegt werden müssen, da irgendwie Personal angestellt ist. Und diese Maßnahme, die würde allein schon ca. 60 Millionen Euro im Jahr einsparen, wenn man eben sagt, dieses Strafmaß wird dann halbiert oder diese Ersatzfreiheitsstrafe. Und die Partei Die Linke fordert aber, dass man grundsätzlich sagt, Ersatzfreiheitsstrafe wird Geschichte, wir brauchen andere Sanktionsarten. Was halten Sie denn von dem Vorschlag?
Ich kenne nicht so richtig viele gute Ideen. Also eine Idee ist ja, ein Vorschlag ist ja dann immer, dass man mit gemeinnütziger Arbeit arbeitet. Man kennt das, das gibt es in anderen Zusammenhängen auch, dass Leute dann irgendwie zum Laubkehren oder ähnlichen Dingen gezwungen werden bei Ordnungswidrigkeiten. Das ist auch sehr, sehr schwer umzusetzen und zu administrieren. Und die Frage ist eben, sollte man dann bestimmte Vergehen überhaupt nicht mehr ahnden? Was heißt das eigentlich, wenn man schwarz fahren kann und das dann konsequenzlos bleibt? Ich glaube, dass so in anderen Ländern einfach intelligentere Systeme bestehen, um Schwarzfahren überhaupt zu erschweren. Also bei der Frage, wann kommt man wann ohne Ticket wo rein? Also dass das vielleicht eher die Antwort ist. Aber auf jeden Fall so das bestehende System so nicht weiterlaufen sollte.
Und Bundesinnenministerin Faeser hatte ja auch erst Widerstand angemeldet gegen diese Pläne. Den hat sie jetzt aufgegeben, aber ihr Argument, das fand ich trotzdem bedenkenswert. Sie hat gesagt, diese Änderung, die richtet sich zu sehr auf eine kleine Tätergruppe. Weil wir haben ja jetzt auch ganz viel über die Menschen gesprochen, die schwarz fahren und dann eben diese Geldstrafe nicht zahlen können. Aber Ersatzfreiheitsstrafen, so war das Argument von Faeser, betreffen eben auch andere Täter. Zum Beispiel Delikte gegen Frauen wie Körperverletzung oder Stalking. Und da ist ja eben so eine Ersatzfreiheitsstrafe dann doch vielleicht ein ganz gutes Mittel.
Ja, also vielleicht muss man dann zum einen darüber entscheiden, was Gerichte wie aburteilen und wie bestimmte Vergehen behandelt werden. Das ist natürlich auch bei Schwarzfahren besonders einfach. Da ist der Fall leicht dokumentierbar, das ist ersichtlich und so weiter. Während in anderen Fällen ganz anders kompliziert ermittelt werden muss. Aber auch bei Stalking muss man natürlich irgendwie nach der Schwere des Vergehens streiten. Ich glaube, das Argument, das ich gehört habe, dass man diskutieren kann ernsthaft, ist noch zu sagen, die abschreckende Wirkung spielt eine große Rolle. Und wie verhindern wir eigentlich, also wie kriegen wir Leute dazu, sowas ernst zu nehmen, dass Stalking oder wie heißt nochmal dieses andere Vorgehen, wenn Menschen Kameras
Ist das Sexting? Nee, das ist, wenn man Fotos schickt und
Emma, weißt du das? Upskirting heißt es
ja, so? Ja, ich glaube, ja, das ist genau, unter den Rock fotografieren, ja.
Genau, ich glaube, bei solchen relativ neuen Themen ist das ist ja das Phänomen, dass man überhaupt erstmal so ein Bewusstsein dafür schaffen muss, dass das nicht in Ordnung ist und die Strafandrohung da auch eine möglicherweise verhaltensändernde Wirkung hat. Und ich bin sehr dafür, dass man nur Gesetze macht, die man dann auch umsetzt. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo das in Ordnung ist bei Themen meinetwegen wie, oder der Staat sollte grundsätzlich nur regeln, was er einerseits kontrollieren kann und andererseits dann auch sanktionieren kann. Und in dem Fall, genau, haben Strafen möglicherweise abschreckende Wirkung. Aber man muss sich dann eben trotzdem gucken, inwieweit dann wirklich Gefängnis und Haft die richtigen Antworten sind.
Vielen Dank, Elisabeth Nia, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken. Und danke fürs Mitbringen Ihres Gastes. Emma de Bourdet hat hier noch daneben gesessen und zugehört. Danke auch an Sie. Und ich wünsche Ihnen allen noch ein paar möglichst ruhige Tage bis Weihnachten.
Ja, schöne Weihnachten wünschen wir Ihnen auch. Ja, tschüss. Danke.